Werder Bremen fällt tiefer und tiefer, seit 13 Spielen ohne Sieg, der erhoffte Trainereffekt nie eingetreten. In 3 Spielen unter Daniel Thune gab es 3 Niederlagen, sogar im 6-Punkte-Spiel gegen St. Pauli. Die Krise verschärft sich damit weiter. Werder steht erstmals auf einem Abstiegsplatz, das Selbstvertrauen schwindet und jetzt folgen im Wochenrhythmus eigentlich nur noch Endspiele. Eine ziemlich gefährliche Situation, in der Werder auf der einen Seite sportlich gegen den Abstieg kämpft, aber gleichzeitig vielleicht auch mit den Folgen eigener Entscheidungen. Und deshalb stellen wir heute die entscheidenden Fragen. Hat Werder noch genug Qualität, Mentalität und Führung, um das alles zu korrigieren und vor allen Dingen um den 3. Abstieg der Vereinsgeschichte doch noch zu verhindern?
Fieberpitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus und Daniel Koteus, dem Werder-Experten der Deichstube. Hallo Daniel.
Hallo Malte, grüß dich.
Du meldest dich gerade vom Abgrund direkt von Werder Bremen. Diese Niederlage gegen St. Pauli, diese Negativserie, der Absturz auf Platz 17, das alles im Kopf. Und jetzt am Wochenende Schlusslicht Heidenheim vor der Brust. Ja, die Abstiegsgefahr, ist sie spürbar gerade, wo du bist?
Ja, total. Die ist war schon vor dem St. Pauli-Spiel rund um das Weserstadion am Osterdeich mit Händen zu greifen. Und seit dem St. Pauli-Spiel am Sonntag hat sich das nochmal deutlich konkretisiert. Das muss man so klar sagen. Ein Trainerwechsel, du hast es gerade schon angerissen, ist komplett verpufft. Wenn es überhaupt sowas wie einen Trainerwechseleffekt gab, dann gab es den bei Werder definitiv nicht. Und das Spiel gegen Freiburg, ja, okay, da war Thune 2 Tage im Amt. Freiburg, schwieriges Auswärtsspiel. Dann hast du das Spiel gegen die Bayern. Das ist eh aus Bremer Sicht fast ein bisschen außerhalb der Wertung. Aber diese Niederlage gegen St. Pauli jetzt, das ist schon eine Zäsur. Und ich hatte am Sonntag, ich war im Stadion am Millerntor und hatte am Sonntag das Gefühl, dass da sowohl bei der Mannschaft, den Verantwortlichen, als auch bei den Fans ein gutes Stück Zuversicht weggebrochen ist und dementsprechend groß ist der Druck jetzt auf dem nächsten Kellerduell gegen Heidenheim, weil dieses wenn nicht jetzt, wann dann Gefühl, das ist in Bremen überwältigend groß aktuell.
Thune hat gesagt, er hat genug Fantasie, um die Mannschaft jetzt wieder in die Spur zu bringen, auch nach der von dir geschilderten Niederlage gegen St. Pauli. Teilst du diese Fantasie, beziehungsweise hast du genug Fantasie, dass er genug Fantasie hat und dass das dann auch reicht?
Ja, da bin ich, um ehrlich zu sein, so ein bisschen zwiegespalten, denn einerseits halte ich es für nicht angemessen, nach 3 Spielen jetzt den neuen Trainer sofort auch wieder in Frage zu stellen und ja, ich sag mal, an den Grundfesten zu rütteln. Der ist seit 3 Wochen da, der hat diese Mannschaft am Boden übernommen, muss natürlich langsam eigene Ideen, Vorstellungen in diesen Kader tragen. Also da hat er in meinen Augen schon noch Zeit und Geduld und Vertrauen auch des Umfelds verdient. Zur Wahrheit gehört aber eben auch, wenn wir uns das ganz nüchtern angucken, dass in den bisherigen 3 Spielen ja wenig bis, um ehrlich zu sein, gar nichts besser geworden ist. Er hat am System festgehalten, das Horst Steffen zuletzt hat spielen lassen, hinten mit Dreierkette, weil das damals ja auch der ausdrückliche Wunsch der Mannschaft war, diese Rückumstellung. Steffen hatte mit der Viererkette begonnen, ist dann auf die Dreierkette zurück. Das hat Daniel Thune so beibehalten, was mich persönlich etwas überrascht. Einerseits, weil Werder mit der Dreierkette in dieser Saison noch kein einziges Spiel gewonnen hat. Alle Siege wurden mit Viererkette eingefahren. Und zum anderen auch, weil die Personallage in der Innenverteidigung so ist, dass man wirklich suchen muss im Kader, um 3 Innenverteidiger zu finden, die da hinten eine Dreierkette bilden können. Senelin musste das jetzt 2-mal machen, einmal zentral gegen Hoffenheim, jetzt zuletzt am Millerntor auf rechts. Und da merkt man einfach auch, das ist nicht seine Paradeposition. Das wirft so ein paar Fragezeichen auf, wieso Thune daran so verbissen festhält. Und ich habe ihn dann auch im Nachgang im Medienraum des Millerntor-Stadions sehr niedergeschlagen erlebt, was einerseits nachvollziehbar ist. Das war eben eine ganz empfindliche Pleite gegen St. Pauli. Andererseits aber auch im Kontrast zu dem stand, was er in den Wochen vorher an Energie und Entschlossenheit auch rhetorisch verkörpert hat. Mhm. Da klang er etwas anders, also wirkte wirklich sehr, sehr down. Am Morgen danach konnten wir mit ihm sprechen beim Spielersatztraining in Bremen. Da war das schon wieder ein bisschen anders. Ich traue ihm das grundsätzlich zu, weil er ein sehr energischer, energiegeladener Typ ist, der mit seiner Ansprache, auch mit der Art, wie er Sachen ausdrückt, so eine Mannschaft, glaube ich, heiß machen kann. Mhm. Aber am Ende ist es, ja, wie so oft, wie eigentlich immer im Fußball, passen die Ergebnisse nicht, glauben irgendwann auch die Spieler nicht mehr an diesen Weg. Also auch Thune braucht jetzt dringend diesen Sieg gegen Heidenheim.
Und hier kommt kurz Werbung.
Das Rückspiel am Mittwochabend in Bergamo verspricht alles, was die Champions League ausmacht. Druck, Tempo und die Frage, ob Borussia Dortmund den 2:0 Vorsprung aus dem Hinspiel clever verteidigt oder Atalanta Bergamo mit seiner offensiven Wucht doch noch eine Aufholjagd startet. Während der BVB am 25. Februar auf Umschaltmomente und die Effizienz von Guirassy setzt, muss Bergamo das Risiko erhöhen. Und genau darin liegt die Spannung. Je mehr Atalanta attackiert, desto größer werden die Räume für Dortmunds Konter. Ein Spiel zwischen Kontrolle und Chaos, zwischen deutscher Pragmatik und italienischem Offensivdrang mit offenem Ausgang und maximaler Fallhöhe. Wenn ihr das Spiel ohnehin verfolgt und die Spannung noch ein bisschen hochdrehen wollt, Bet365 Sportwetten, offizieller globaler Partner der UEFA Champions League, bietet euch dafür die passenden Quoten. Aktuell steht Atalanta Bergamo bei 2,15, Borussia Dortmund bei 3,2 und das Unentschieden bei 3,5. Natürlich alles ohne Gewähr, denn die Quoten können sich bis zum Anpfiff jederzeit ändern. Ich persönlich halte ein intensives Spiel mit offenem Schlagabtausch für wahrscheinlich. Ein 2:2 erscheint mir fast naheliegend. Für alle, die Bet365 Sportwetten noch nicht kennen, neue Kundinnen und Kunden können sich aktuell bis zu 100 Euro an Wettcredits sichern. Ihr registriert euch einfach auf Bet365 Sportwetten und zahlt mindestens 5 Euro ein, platziert eine qualifizierende Wette im Werte dieser Einzahlung. Sobald diese Wette abgerechnet ist, werden eure Wettcredits automatisch gutgeschrieben. Noch einmal die Info, eine Registrierung ist erforderlich. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Gewinne schließen den Einsatz von Wettcredits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Also, wenn ihr euch den UEFA Champions League Abend ohnehin im Kalender markiert habt, schaut gerne mal bei Bet365 Sportwetten oder direkt in der Sportwetten-App vorbei. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der Deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet ihr bei buvai.de.
Also ein Sieg gegen Heidenheim würde die Lage dann natürlich mental erstmal bessern. Würde es auch das Verhältnis zu den Fans dann wieder ins richtige Licht rücken? Weil du hast es ja schon angesprochen, die Reaktion der Fans nach der St. Pauli-Niederlage war deutlich. Die wollte die Mannschaft nicht in der Kurve sehen. Das ist ja auch etwas, was normalerweise bei Werder eigentlich nicht der Fall ist, dass Fans und Mannschaft sich so entzweien. Ist das schon eine Entzweiung oder ist das nur etwas auf dem Weg dahin, eine Entwicklung, die noch umkehrbar ist?
Die Bilder aus dem Millerntor-Stadion waren auf jeden Fall ein Alarmsignal. Du sagst das völlig richtig. Das hat in Bremen absoluten Seltenheitswert. Der Vorsänger der Fans, der da auf den Rasen gegangen ist und die Mannschaft weggeschickt hat, hat das ja sehr, ja, wie soll ich es ausdrücken, zugewandt getan. Da war keine aggressive Körperhaltung oder irgendwie Gestik, Mimik auszumachen, sondern eher ein, Leute, lasst mal lieber, das wird sonst unschön, vielleicht nächste Woche wieder. Aber natürlich ist das ein eindeutiges Signal und das muss eben auch der Mannschaft bewusst sein. Dieser Schulterschluss, Kurve, Fans hat diesen Verein in den vergangenen Jahren durch ganz, ganz viele schwierige Phasen getragen. Ich erinnere da beispielhaft nur an die Green-White-Wonderwall vor einigen Jahren. Also Bremen ist Werder, Werder ist Bremen. Das ist so eine Phrase, aber in Momenten, wo es wirklich drauf ankommt, kann diese Stadt das leben und transportieren. Und wir haben ja alleine Busankünfte gehabt, wo die ganze Rampe den Osterdeich runter Menschen gesäumt ist, wo die ganze Stadt Fahnen, Schals aus dem Fenster hängt. Und das schießt dir am Ende keine Tore, aber das kann natürlich auf einer anderen Art Energie freisetzen. Und da muss die Mannschaft jetzt alles dafür tun, dass man dieses Faustpfand nicht durch schwache Auftritte verspielt. Denn klar ist, dieser Impuls muss in allererster Linie vom Rasen kommen. Und wenn die Fans da das Gefühl haben, ey, die zerreißen sich, die geben alles, dann ist in Bremen auch jeder bereit, eine Niederlage zu akzeptieren. Aber so Auftritte wie am Millerntor tragen sicherlich dazu bei, dass die ohnehin angespannte Gefühlslage vieler Fans nicht besser wird.
Wo würdest du denn das Problem der Bremer Mannschaft noch eher verorten? Ist es eher ein Qualitätsproblem oder ist es mittlerweile eben schon das von dir auch schon angesprochene Mentalitätsproblem? Überwiegt das mittlerweile schon, diese Auswirkung der langen Negativserie?
Das steckt mittlerweile auf jeden Fall gewichtig mit drin im Rucksack. Ich meine, das muss man sich nur mal anschauen. Die haben jetzt seit 13 Spielen nicht gewonnen. Das kennt man aus seinem eigenen beruflichen Alltag oder aus seinem eigenen Leben, wenn 13 Dinge mächtig in die Hose gehen und du dafür am besten von Kollegen oder der Öffentlichkeit noch Kritik einsteckst, dann gehst du den 14. Versuch nicht beschwingt und locker leicht an. So, das trägst du mit dir rum und das halte ich auch jedem Spieler zugute. Das ist nicht einfach, das ist ein Riesendruck. Da sitzen die abends auch bei sich zu Hause auf dem Sofa und legen wahrscheinlich mal die Hände in den Kopf. Alles nicht so schön. Andererseits sehe ich tatsächlich ein großes Qualitätsproblem in dieser Mannschaft und zwar da ganz deutlich angesprochen im Angriff im Sturmzentrum. Da muss man einfach sagen, da sind im vergangenen Sommer Fehleinschätzungen getroffen worden. Marvin Ducksch abgeben, ohne einen Nachfolger für ihn zu haben. Man kann über den sagen, was man möchte in Bremen. Der war nie der Fanliebling, aber der hat hier einfach zuverlässig jahrelang zweistellig Scorerpunkte abgeliefert. Und wenn ich so einen Mann dann aus meinem Kader rausnehme, muss ich zumindest eine Idee haben, wie fange ich diesen Wert auf? Vielleicht auch verteilt auf mehrere Schultern, wie auch immer. Und wenn die Antwort nach einer wochenlangen, erfolglosen Stürmersuche im Sommer ist, ein kaputter Victor Boniface und ein unerfahrener Keke Topp sind jetzt mein Sturmduo für die Bundesliga, dann darf es einen eigentlich auch nicht wundern, wenn man sieht, wie wenig Tore Werder jetzt geschossen hat. Ja, und wie zum Teil wirklich erschreckend ideenlos und ungefährlich dieses Offensivspiel ist.
Ja, 23 eigene Tore sind natürlich nicht keine besonders gute Ausbeute nach genau 23 Spielen. Dieses Pokerspiel mit Boniface, man hat es versucht, es hat nicht funktioniert, aber man hätte doch spätestens eigentlich im Winter dann reagieren müssen und dann vielleicht da auf der Position dringend was machen müssen. Vielleicht auch eher als auf der Trainerposition?
Sie haben ja was gemacht. Sie haben Jovan Milosevic aus Stuttgart ausgeliehen, der mit reichlich Rückenwind ja aus Belgrad gekommen ist. Da hat er ordentlich Tore geschossen in der Hinrunde der laufenden Saison. Spielt dann aber auch wenig, was mich bei Horst Steffen schon überrascht hat, was mich jetzt aber auch bei Daniel Thun weiter überrascht. Ich meine, der bei seinem Heimspieldebüt macht er ein Tor gegen Frankfurt. Der trifft jetzt auch am Millern-Tor. Der macht sicherlich auch nicht alles richtig, aber der gibt natürlich in so eine Mannschaft das Gefühl rein, ey, wir haben da einen, der durchaus vorne mal einen macht, sodass ich mir sehr wünschen würde, dass der gegen Heidenheim eine Startelf-Chance bekommt unter Thun, um eben auch anzuzeigen, hey, hier ist unser Torjäger, der reißt das jetzt raus. Ob das am Ende genug war, wage ich zu bezweifeln. Denn wenn man sich anschaut, was andere Vereine, Stichwort Mainz 05 oder auch St. Pauli oder auch Wolfsburg, im Winter gemacht haben, um sich gegen diesen Abstiegskampf zu stemmen, dann war das bei Werder sehr, sehr wenig. Und natürlich sagen die Verantwortlichen, Clemens Fritz macht immer gerne das Bild auf, das, was uns sofort weiterhilft, können wir uns nicht leisten. Und das, was wir uns leisten können, da braucht man eben Geduld, bis uns das mal weiterhilft. Ja, nur wahnsinnig viel Zeit hat man nicht. Und da ist dann auch so ein Milosevic-Transfer natürlich nicht besonders nachhaltig. Der ist ausgeliehen ohne Kaufoption bis Sommer, in der Hoffnung, dass der hier ein paar Tore schießt. Das wird aber bis zum Schluss die große Bremer Baustelle bleiben, der Angriff, das Sturmzentrum. Dass sich da jetzt wirklich einer zum Heilsbringer aufschwingt, da hat sich zumindest bisher keiner ernsthaft drum beworben.
Und es wirkt sich auch in der Tabelle wirklich aus. Wenn man mal die Expected Points-Tabelle der Bundesliga anguckt, dann müsste Werder Bremen von den Expected Goals-Werten her 14 Punkte mehr haben, als sie jetzt aktuell haben. Also schon verheerend. Was kann Thun da mit den Mitteln, die er aktuell hat, ändern? Wie kommt er in die Köpfe rein, dass die Mannschaft dann eben in den entscheidenderen Momenten konsequenter ist und dann nicht diese, zum Teil ja auch hanebüchenden Entscheidungsfindungsprobleme dort zeigt. Das gab es ja in den letzten Spielen auch, dass da dann eben ein Pass irgendwo hingespielt wird, wo der andere aber nicht hinläuft, weil er gehemmt ist, warum auch immer.
Ja, ich glaube, der Ansatz, den er da wählt, so klang das bei ihm zumindest durch, bei Daniel Thun, ist so eine Mischung aus einerseits Fehleranalyse, andererseits aber auch, ich hätte fast gesagt Verdrängung, weil er gesagt hat, wir müssen das, was hinter uns liegt, einfach abhaken. Und wir müssen nach vorne gucken und die Chancen sehen, die jetzt kommen. Und wir müssen uns auf die eigenen Stärken besinnen und uns mal wieder daran erinnern, was wir eigentlich für gute Fußballer haben. Denn sein Argument, er hat das an Romano Schmid festgemacht, ist, dass der grundsätzlich in der Lage ist, den entscheidenden Steckpass in die Tiefe zu spielen. Das hat er mehrfach nachgewiesen, dass er das im Moment nicht hinbekommt, sieht aber auch jeder. Und dieses Selbstwertgefühl, dieses Gefühl der eigenen Wirksamkeit, das will er in der Mannschaft wecken. Und da greift er durchaus auch schon in die Trickkiste. So hat er nach dem St. Pauli-Spiel in der Analyse nämlich den zum Beispiel Backhaus-Patzer bewusst ausgespart. Mhm. Keinen Vorwurf an Mio Backhaus, gab es ja von keiner Seite, weder öffentlich noch intern, berechtigterweise natürlich auch, um eben nicht nochmal den Finger in die Wunde zu legen, sondern hat stattdessen ein Highlight-Video von Backhaus eingespielt mit guten Aktionen der Saison. Und das sind so Dinge, darüber will er in die Köpfe kommen, um einfach diesem Gefühl entgegenzuwirken, ey, wir können machen, was wir wollen, wir sind am Ende eh immer die Dummen, alle lachen über uns, das Ding ist vor die Wand gefahren. Da setzt er an, um eben ja dann darüber wieder sportliche Qualität rauskitzeln zu können.
Du sprichst ja auch mit den Spielern. Ist das schon ein Gedanke, der bei denen sich merklich festgesetzt hat? Oder wie würdest du, hast du wahrgenommen, wie sie im Moment ja, reagieren auf das, was da passiert? Sind die schon sehr verunsichert? Merkst du das auch in persönlichen Gesprächen?
Ja, das ist absolut festzustellen. Marco Friedl hat es ja nach dem St. Pauli-Spiel auch auf den Punkt gebracht und gesagt, das Selbstvertrauen liegt gerade bei 0,0. Und das merkst du dann natürlich auch den Auftritten an. Wir hatten es am Millerntor so, ich kann mich nicht daran erinnern, in der Zeit, in der ich jetzt Werder Bremen begleite, und das sind inzwischen auch schon fast 10 Jahre, dass nach dem Spiel in der Mixzone kein einziger Spieler zu uns Journalisten gekommen ist. Die haben zwar ihre Pflichtinterviews bei den Rechteinhabern gemacht, ja, vor der Kamera, aber so dieser ja etwas hintergründigere Austausch dann tief in den Katakomben des Stadions, der eigentlich fest dazugehört, der ist wirklich ausgefallen. Und das zeigt einfach auch, wie schwer es den Jungs natürlich auch fällt, Erklärungen dafür zu finden. Ich will da gar keinem vorwerfen, dass sie sich da wegducken, ganz im Gegenteil. Aber die sind auch alle einerseits ratlos, angespannt und natürlich auch ein Stück weit müde, jede Woche die gleichen im Grunde ja unzulänglichen Erklärungen abgeben zu müssen, warum es denn wieder nicht gereicht hat. Und du bist einfach bei Werder inzwischen an dem Punkt angelangt, wo man wirklich sagt, das Einzige, was diese Gesamtlage noch in irgendeiner Weise befriedigen kann, ist einfach ein Sieg. 13 Spiele ohne, das hält der beste Club nicht aus. Und da hilft alles Reden, da hilft alles Positive hervorheben nicht mehr. Du brauchst diese harten Fakten, diese 3 Punkte gegen Heidenheim. Anders kriegst du hier keine Ruhe mehr rein. Und das vielleicht noch zum Vergleich. Also, dass Werder Bremen mal 13 Spiele innerhalb einer Bundesliga-Saison verloren hat, beziehungsweise nicht gewonnen hat, so ist es richtig. Das gab es erst einmal in der Vereinsgeschichte und das war in der Saison, als damals Thomas Schaaf entlassen wurde. Also das ist lange, lange her und zeigt, wie outstanding eigentlich gerade die Situation ist, in der sich Verein und Stadt hier befinden.
Von daher kann man natürlich auch die Ratlosigkeit aller Beteiligter durchaus verstehen. Jetzt hat Marco Friedl aber auch gesagt, das ist natürlich eine extreme Drucksituation. Gestandene Spieler und Führungsspieler müssen jetzt vorangehen. Also ja, hat er natürlich recht, klingt aber auch erstmal wie eine Phrase. Also das würde beim Doppelpass 3 Euro fürs Phrasenschwein bedeuten. Und vor allen Dingen, er ist ja Kapitän. Er müsste ja der sein, der zumindest dann gefordert ist, vorwegzugehen. Hat Werder genug Führungsspieler, die da in der Situation jetzt tatsächlich auch das können, alle mentalen Dinge, die da im Moment auf sie einprasseln, einfach mal ausgeklammert? Wäre in einer Normalsituation genug Führung da aus deiner Sicht?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin natürlich in der Kabine nicht dabei und kann nicht beurteilen, inwieweit ein Jens Day über Einzelgespräche oder auch vielleicht mal eine klare Ansage Feuer und Energie reinträgt in diese Gruppe. Ich kann das beurteilen, was die Spieler öffentlich äußern und was sie auf dem Platz zeigen. Und da muss man klar sagen, siehst du das aktuell nicht. Also mit Leistung geht gerade keiner so voran. Selbst ein Stay, weil ich den gerade erwähnt habe, der eigentlich noch einer der wenigen Verlässlichen in dieser Saison, in dieser Mannschaft ist, hatte dann jetzt zuletzt auch wirklich mit sich selbst zu kämpfen. Also genau das ist die Schwierigkeit. Es ist im Moment eher so, dass jeder bei sich selber gucken muss, wie kriege ich meine Füße so zusammen, dass ich keinen Fehler mache, dass ich meine Leistung abrufe. Und da ist dann im Moment keiner so gefestigt, dass auch noch Luft dafür ist, zu sagen, und darüber hinaus korrigiere ich jetzt auch noch meine Nebenleute und pushe noch das Mittelfeldtalent. Also da liegt es gerade wirklich im Argen. Aber das Einzige, was du machen kannst, personell korrigieren, kannst du nicht mehr. Du kannst jetzt nur noch mit dem weiterarbeiten, was du hast. Und ja, gerade bei Marco Friedl ist das ein bisschen ambivalent. Einerseits tritt er auf, er spricht, er duckt sich nicht weg als Kapitän, er legt den Finger auch in die Wunde. Andererseits ist er dann aber auch der auf dem Platz, der, wenn wir beim St. Pauli-Spiel bleiben, eben auch nicht gut aussieht beim zweiten Gegentor. Und das relativiert dann natürlich auch so diese Klartextansagen nach außen, wenn man sagt, ja, aber die sportliche Legitimation, die hast du gerade eigentlich selber nicht. So gesehen, ich würde nicht sagen, diese Mannschaft ist führungslos, aber so der richtige, meinetwegen, aggressive Leader, den hast du nicht. Und vor dem Hintergrund bin ich gespannt, inwieweit Leo Bittencourt vielleicht nochmal ganz wichtig wird, der reingekommen ist am Millern-Tor und der mit seiner, ja, ich sag mal, Drecksackart im positiven Sinne Fußball zu spielen, den Gegner maximal nerven und so eine eigene Mannschaft vielleicht auch scharf kriegen kann. Da bin ich sehr gespannt, inwieweit Daniel Thun jetzt im Abstiegskampf auch auf ihn noch setzt.
Drecksack-Mentalität natürlich in der Phase absolut gefordert. Wie beschädigt ist Thun denn jetzt nach diesen drei Niederlagen? Du hattest schon gesagt, ja, Freiburg und Bayern, okay, das kann man vielleicht noch verargumentieren. Das war der Start. Das sind Mannschaften, die natürlich im Moment auch deutlich über Werder stehen, vor allen Dingen die Bayern. Obwohl man ja in beiden Spielen dann auch immer gesagt hat, naja, aber es waren ja Ansätze da. Hat man sich das vielleicht auch alles zu schön geredet? Oder muss man jetzt auch sagen, ja, vielleicht müssen wir dann doch nochmal die nächste Patrone aus dem Köcher holen und dann wirklich die allerletzte.
Ja, also ich glaube, Bayern klammern wir aus. Da haben sie nach 0-2 Rückstand relativ früh es geschafft, sich nicht auseinandernehmen zu lassen. Sie haben Bayern in der zweiten Halbzeit sogar das ein oder andere Mal in Verlegenheit gebracht, verlieren am Ende 0-3 und nicht 0-8. Das ist, so hart das klingt und so ungern man das sagt, aber fast das höchste der Gefühle momentan ja für nicht nur Werder Bremen, sondern zwei Drittel der Bundesliga. Dementsprechend Haken an das Spiel. Freiburg war das erste Spiel von Thun, da war er erst zwei Tage da. Dass er da natürlich noch nicht den riesen Impact auf das Team haben kann, verstehe ich auch. Trotzdem echt ein schwacher Auftritt. Spielst da eine halbe Stunde am Ende fast noch mehr in Überzahl, rennst immer wieder an. Es war überhaupt kein Konzept zu erkennen, außer hohe Bälle aus dem Halbfeld, die Atobolu im Halbschlaf runterpflückt. Also das war nix. Und ich sagte das eingangs St. Pauli dann wirklich als Zäsur, weil du da gedacht hast, komm, bei denen läuft's auch nicht rund. Und rein von der Qualität im Kader ist Werder da doch besser. Und dieses Spiel gewinnen, dann bringst du 5 Punkte zwischen dich und die. Dann kommt Heidenheim, dann bist du in der Vorhand. Ja, und sowohl Auftritt als auch Ergebnis haben am Ende wirklich dazu gesorgt, dass selbst der größte Optimist hier in Bremen sagt, boah, was geht denn jetzt eigentlich noch? Und da ist man natürlich dann nach 3 Wochen auch bei Daniel Thun. Nochmal, ich bin weit davon weg, der ist 3 Wochen da, der ist auf keinen Fall der Verantwortliche für die aktuelle Situation. Der hat diesen Scherbenhaufen übernommen und muss ihn jetzt irgendwie zusammenkleben. Bisher sitzen da aber noch nicht allzu viele Teile, so muss man das sagen. Und wenn man dann sieht, wie viele Spiele hat Werder noch, dann kann man sich auch an einer Hand abzählen, dass er jetzt sicherlich nicht noch 2-3 weitere Niederlagen aneinanderreihen kann. Sollte das passieren, kommt garantiert die Frage auf, ja und jetzt? Jetzt braucht es vielleicht wirklich den klassischen Feuerwehrmann nochmal. Also, dass der wirklich bis zum Saisonende im Sattel sitzt, kann aktuell seriös hier keiner unterschreiben.
Zumal jetzt ja eben auch die Gegner kommen, gegen die man in der Hinrunde dann eine Phase hatte, wo es stabil schien, wo Werder auch, ja, im weiteren Gedanken wahrscheinlich schon in Richtung Europa sich dann auch ein wenig gewähnt hat. Man war ja zumindest in Tuchfühlung an die europäischen Plätze. Dann kam der 7. November 2025, der letzte Sieg damals gegen Wolfsburg. Was ist danach schiefgegangen? Gab es da einen tatsächlichen Kipppunkt? War das ein schleichender Prozess, der sich dann eingeschlichen hat? Oder war das etwas, was sowieso schon angelegt war, auch in der Phase, wo man dachte, okay, vielleicht sind sie jetzt stabil?
Ich glaube, das war vorher tatsächlich schon angelegt, ist aber nur sowohl innerhalb des Vereins als auch in der öffentlichen Betrachtung, da nehme ich uns auch überhaupt nicht mit aus, weitestgehend unbemerkt geblieben, weil das wissen wir alle, Fußball am Ende eben immer von hinten erzählt wird, egal wie du spielst, wenn das Ergebnis stimmt, hast du recht gehabt mit dem, was du entschieden hast als Spieler, als Trainer. Und sie haben eben ihre Punkte gesammelt. Du hast das Wolfsburg-Spiel angesprochen. Das war damals das 5. in Serie ohne Niederlage. 3 gewonnen, 2 unentschieden. Und da war der allgemeine Tenor, ja, lass dem Horst Steffen mal Zeit. Das sieht zwar alles nicht schön aus, die spielen keinen guten Fußball, aber sie holen die Ergebnisse. Und wenn die jetzt noch anfangen, gut zu spielen, dann kann da richtig was gehen. Das Problem ist nur, es hat sich genau in die entgegengesetzte Richtung entwickelt. Die Ergebnisse sind plötzlich ausgeblieben und man hat gemerkt, oh, dann reicht dieser Fußball ja vielleicht doch nicht aus. Und dann ist wirklich was in Schlingern geraten. Da kamen dann mehrere Sachen zusammen, dass die Mannschaft plötzlich auf der Matte stand und gesagt hat, mit einer Dreierkette fühlen wir uns wohler. Marco Friedl gesagt hat, ich spiele hier aber nicht gerne länger Linksverteidiger, weil da einer fehlt, ich muss in die Mitte. Dann wurde umgestellt. Horst Steffen dann, ja, vielleicht auch in seiner ersten Bundesliga-Saison ein bisschen die, ich nenne es mal Kräfteverhältnisse, die großen Egos in einer Kabine unterschätzt. Da hat er sich Fronten aufgemacht mit Spielern wie Friedl, Schmid, Bittencourt, der ganz aussortiert war zeitweilig, was wirklich für eine Eiszeit in der Kabine gesorgt hat. Ja, und dann schlingerst du da Woche für Woche rein. Und der Klassiker ist ja, nach den ersten 3, 4, vielleicht auch 5 Spielen sagst du, naja, gut, komm, aber die Ansätze waren gut und wir müssen den Bock nur irgendwie umstoßen. Ja, und als das dann auch im 10. Spiel nicht gelungen ist, wissen wir alle, dass Steffen aus, was ich für Werder-Verhältnisse trotzdem überraschend fand. Ja. Ich dachte nach dem späten 1-1 gegen Gladbach, der Tenor ist jetzt eher, Leute, diese Mannschaft lebt und wir packen das. Dann dieser Schnitt, Steffen weg. In meinen Augen eine Lehre von 2021, als man dann Florian Kohfeldt festgehalten hat, bis der Abstieg im Grunde durch war. Diesen Fehler wollte man jetzt tunlichst vermeiden. Stand jetzt muss man aber sagen, haben wir vorhin auch schon festgehalten, die Patrone Trainerwechsel ist auf jeden Fall daneben geflogen.
Weil du sagst, Horst Steffen in seiner ersten Saison als Erstligatrainer trifft ja jetzt auch für Daniel Thun zu. Hätte man da vielleicht lieber einen erfahreneren Mann für den Abstiegskampf holen müssen aus deiner Sicht, dass man sagt, okay, die Patrone ist so kostbar, wir dürfen wirklich nicht vorbeischießen und jetzt muss jemand hin, der genau das mitbringt, was wir gerade brauchen, nämlich Abstiegskampf retten, was zu retten ist. Alles andere ist erstmal egal.
Was hier in Bremen echt kurios ist, es hat schon fast Tradition, der letzte Trainer, den Werder verpflichtet hat, der vorher schon mal in der Bundesliga trainiert hat, war seinerzeit Robin Dutt. Also du hast nach Robin Dutt wirklich über Skripnik, Nuri, Kohfeldt, Anfang, Werner, jetzt Thun, Steffen dazwischen nur Bundesliga-Neulinge geholt, was, man hat das bei Ole Werner gesehen, kein Malus sein muss. So, Thomas Schafer 99 auch Bundesliga-Neuling und hat eine Riesen-Ära begründet. Also ich glaube, wenn du von einem Trainer überzeugt bist, von der Arbeit, das sind auch alles Fußballlehrer und in der zweiten Liga arbeitest du jetzt ja auch nicht auf Bezirksliga-Niveau, sondern das ist vergleichbar, dann sehe ich das gar nicht so als Ausschlusskriterium. Und die Bremer Argumentation war, wir wollen jemanden holen, dem wir grundsätzlich nicht nur zutrauen, dass er uns irgendwie rettet, sondern dass der im Sommer mit uns neu aufbaut und dann wirklich unser Trainer bleibt. Also eben nicht das klassische Feuerwehrmann-Modell, das ist vielleicht mit Funkel, aber die ja solchen Namen gewesen wäre. Deswegen die Entscheidung für Thun, inzwischen ja auch hinlänglich bekannt, nicht die allererste Wahl. Da gab es vorher 2 andere Namen, Henriksen, Svensson, die beiden Bros, die da auf der Werder-Liste weiter oben standen. Thun, ich persönlich sagte das vorhin schon, ich finde ein spannender Typ, der wirklich fast so ein bisschen den amerikanischen Coach-Ansatz verkörpert, auch mit seiner Sprache, mit dem, wie er das Ganze angeht. Bisher aber in Bremen noch nicht so wirken können, dass man wirklich sagen muss oder überhaupt nur die Hoffnung haben kann, hey, das geht gut. Diesen Nachweis ist er nach 3 Spielen noch schuldig geblieben.
Der Trainerwechsel vielleicht auch sowas, Selbstschutz der sportlichen Führung, Clemens Fritz, Peter Niemeyer, dass man da auch gesehen hat, scheiße, wir können jetzt eigentlich gar nichts anderes machen. Wir haben es im Sommer, du hast es ja schon angesprochen, irgendwo dann doch versaut. Jetzt müssen wir irgendwas tun, also ein bisschen Aktionismus.
Ich glaube, eine Portion davon steckt da drin. Gerade nochmal mit den Erinnerungen an 2021, 10 Spiele nicht gewonnen. Die haben auch mitbekommen, viele Jungs in der Kabine mit dem Ansatz von Horst Steffen nicht happy. Dieses ja sehr pädagogische, zugewandte, was ich persönlich bis heute als sehr, sehr angenehme Farbe in diesem ja doch sehr ego-basierten Bundesliga-Business empfinde und mir sehr gewünscht hätte, dass das ähnlich wie in Elversberg auch bei Werder funktioniert. Das hat dann irgendwann in der Phase des Misserfolgs nicht mehr gegriffen. Ich hatte irgendwann mal so das Bild im Kopf, wie der nette Deutschlehrer, der immer ganz freundlich ist zu allen und nur das Beste möchte, den die Klasse aber irgendwann einfach nicht mehr ernst nimmt und der den Haufen nicht mehr hinkriegt. So, und da hat Werder dann entschieden und reagiert. ich sage mal, wenn es die Idee gewesen sein sollte von Clemens Fritz und Co., damit so ein bisschen den Druck von sich selbst zu nehmen, dann hat das auf jeden Fall nicht geklappt, weil der allgemeine Tenor hier in Bremen schon ist, Mann, der arme Horst, was hatte der hier für schlechte Bedingungen, was habt ihr dem für eine Mannschaft hingestellt? Das konnte ja so auch nichts werden. Und Clemens Fritz und seinem Team dürfte ganz bewusst sein, ganz klar bewusst sein, Daniel Thun, dieser Schuss muss auch für sie sitzen. Steigt Werder mit diesem Trainer ab? Oder muss ihn sogar auch noch entlassen in ein paar Wochen und holt noch einen neuen, dann wird es, glaube ich, sehr, sehr schwer, unabhängig sogar vom Ausgang der Saison, für Fritz und Co. im Sommer Argumente vorzulegen, an deren Ende steht, wir machen weiter in der bisherigen Konstellation.
Das wollte ich gerade fragen. Ist es nicht unabhängig vom Ausgang der Saison einfach nötig, dass Werder jetzt einen kompletten Neuanfang dann startet, einen Restart möglichst auf ja, allen Ebenen? Denn ich meine, wir haben ja jetzt schon rausgearbeitet, also mit dem Trainer funktioniert es nicht, auch wenn er nicht unbedingt die Schuld trägt. Mannschaftsseitig ist es jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, nicht das, was du eigentlich für die Bundesliga auf höherem Niveau haben musst und die sportliche Führung. Gut, da gab es ja in den letzten Monaten dann auch genügend Berichte, weshalb das eben vielleicht auch nicht unbedingt immer erstligareif alles ist, also ein Restart.
Ja, du musst auf jeden Fall schonungslos die vergangenen Jahre, würde ich sogar sagen, auf den Tisch legen. Wenn man dann sieht, Clemens Fritz hat 24 das Amt von Frank Baumann übernommen. Und wenn man noch einen Step zurückgeht, dann ist es Ole Werner gelungen, mit dieser Mannschaft aus der zweiten Liga 3,5 Jahre lang über Platz 13, 9, 8 in der ersten Liga an die Tür zu Europa zu klopfen. Was sportlich erfolgreich war, was funktioniert hat, als erste 11, 12, 13, absolut gutes Bundesliga-Team. Aber es ist der sportlichen Führung in all diesen Jahren vermutlich auch ja ein bisschen geblendet durch die sportlich guten Jahre, nicht gelungen, so etwas wie ein Gerüst aufzubauen, was von unten nachwächst. Und wenn wir uns jetzt angucken vor dieser Saison oder uns sogar daran erinnern, Ende Mai, Ole Werner sagt, nee, ich möchte hier nicht verlängern und schon anfängt latent Transferpolitik, Scouting, Kaderplanung des Vereins zu kritisieren, auch öffentlich, muss man sagen, dieser Mann wird vorausgeahnt haben, was in diesem Sommer bevorsteht, weil ein Spieler wie Marvin Ducksch geht, weil ein Spieler wie Michael Zetterer dann gegangen ist, Toni Jung weg, Milos Veljkovic weg, das waren so, ja, Weiser verletzt, okay, aber das waren so die letzten Säulen immer noch der Mannschaft, mit der Werder damals aufgestiegen ist. Und du hast es auch in diesem Sommer nicht geschafft, irgendwie ein neues Konstrukt auf die Beine zu stellen. Und dafür ist ja Clemens Fritz nun mal der Hauptverantwortliche. Und wenn man sich die Mühe macht und guckt, welcher Spieler war eigentlich der Letzte, den Werder geholt hat und der bis heute Stammspieler ist oder der richtig wichtig wurde, dann landest du bei Senelin und der kam 2023. Und auf der Gegenseite hast du, wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich nur so den Koulibaly-Transfer, den sie aus der Jugend vom HSV holen und vielleicht Mio Backhaus, mit dem sie verlängert haben, die jetzt so ein bisschen das Tafelsilber des Vereins und auch wirtschaftlich die ganz große Zukunftshoffnung sind, beide. Dann ist da ein ziemliches Ungleichgewicht drin. Ja, so dass das Thema Neuausrichtung auch auf dieser Position im Sommer definitiv ernsthaft diskutiert werden muss. Alles andere wäre unprofessionell.
Aktuell zählt aber natürlich nur der Klassenerhalt und da sind, das ist auch klar, erstmal Punkte, Punkte, Punkte wichtig gegen Heidenheim zu Hause, dann Union auswärts, dann Mainz wieder zu Hause, Wolfsburg wieder auswärts, Leipzig wieder zu Hause, Köln auswärts und dann der HSV. Also theoretisch müsste da ja einiges zu holen sein, wenn eben dann die entsprechenden Sachen greifen, die jetzt von Daniel Thun auch angesprochen wurden. Glaubst du, Stand heute, dass Werder die Klasse hält, beziehungsweise, nee, fragen wir anders, was spricht aus deiner Sicht für den Klassenerhalt und was spricht dagegen?
Für den Klassenerhalt spricht die Tatsache, dass sie, obwohl sie 13 Spiele nicht gewonnen haben, nicht abgeschlagen Letzter sind. Okay, das ist auch nur noch ein Platz entfernt, aber immer noch mit 19 Punkten die Teams vor sich irgendwie am Kragen packen können. Also du musst keinen Rückstand von 6, 7, 8 Punkten aufholen, wo man jetzt schon sagen würde, okay, lass mal lieber die Planungen für die zweite Liga vorantreiben. Nein, das ist rechnerisch noch machbar. Da muss man nicht mal irgendwie groß Tabellenarithmetik bemühen. Das kannst du alles aus eigener Kraft noch gerade biegen, wenn du jetzt diese Punkte, diese Siege holst. Und da wird, auch wenn es natürlich rein rechnerisch noch kein Endspiel ist, dieses Heidenheim-Endspiel, Heimspiel, ganz, jetzt sage ich selbst schon, ja. Weil es sich aber auch so anfühlt, das wird klar. Ganz, ganz entscheidend. Schlägst du die, dann ist klar, okay, der Letzte, besser als der sind wir. Und da machst du vielleicht bestenfalls bei guter Konstellation, ich habe das mal grob nachgeguckt, nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, wenn alles für dich läuft, kannst du auf Platz 15 sogar springen am Wochenende. Und dann fährst du auch wieder mit einem anderen Gefühl zu Union Berlin, dann sind die Fans auch wieder mehr da. Aber diese Siegesserie, Sieglosserie, die muss zwingend enden, weil ansonsten bist du nicht mehr weit weg von dem Punkt, wo eben das Argument, aber ja, rechnerisch geht's ja noch, ja nicht mehr taugt, weil alle sagen, ja, aber nach allem Dafürhalten, das kriegen die nicht mehr hin. An dem Punkt sind wir noch nicht, das ist das, was Hoffnung macht. Was auch Hoffnung macht, sie verlieren ihre Spiele ja nicht hoch, sie lassen sich nicht abschießen, sie haben immer auch mal wieder Momente drin. Du brauchst vielleicht auch einfach jetzt mal so ein geschenktes 1-0, wie St. Pauli gegen Werder bekommt. Irgendetwas, das mal wieder auf deiner Seite runterfällt, dass daraus wieder was erwächst. Ja, darauf warten ja alle sehnsüchtig. Und wenn das nicht bald passiert, hart muss man es sagen, dann geht's runter.
Spielglück, dieses immer wieder zitierte Wort. Und was spricht aus seiner Sicht objektiv dagegen, wo du sagst, ich weiß, die Hoffnung ist bei dir größer als die Objektivität vielleicht.
Ja, objektiv dagegen spricht einfach die eklatante Offensivschwäche. Wenn du es auch nicht schaffst, den FC St. Pauli so zu stressen, dass du da zumindest irgendwie einen Punkt mitnimmst. Und natürlich viele individuelle Fehler, die du defensiv hast. Also wenn ich sage, sie gehen fußballerisch nicht unter, weil ich finde, das kann man dieser Mannschaft nicht absprechen, Einsatz, Wille, da denke ich mir dann auch, da ist man dann schnell dabei und sagt, fehlende Mentalität, wo ich mich immer frage, naja, die haben aber auch alle eigene Karrieren und eigene Marktwerte und Karriereziele. Keiner möchte mit Werder Bremen absteigen, weil das am Ende auch auf die persönlichen Marken nicht gut einzahlt. Selbst die Spieler, die nach der Ausleihe wieder zurückkehren, niemand möchte so einen Karriereknick, so eine Delle haben. Also da glaube ich nicht, dass sich jemand bewusst hängen lässt. Das tut dieses Team. Aber und das verhindert eben auch, dass du wirklich auseinandergenommen wirst. Aber wenn wir dann einen Schritt weiter in die andere Richtung denken, was kannst du denn selber proaktiv anbieten auf dem Platz, dass du nicht nur nicht hoch verlierst, sondern möglichst punktest oder sogar gewinnst, ist das in den letzten Wochen einfach viel zu wenig. Mhm. Und da habe ich auch am Millerntor keine Anzeichen gesehen, die das gegen Heidenheim ja irgendwie besser machen würden. Von daher gehe auch ich dieses Spiel nicht mit riesengroßer Zuversicht an. Ich glaube, das ist hier in Bremen so das Wort der Stunde, eher so ein bisschen der Zweckoptimismus. Vielleicht sind wir auch kurz vor so einer Jetzt-Erst-Recht-Haltung. Das ist ja auch so ein Klassiker, dass sich dann so eine Wagenburg bildet und man sagt so, okay, jetzt egal, jetzt sind wir halt die Dummen, aber Ärmel hoch und jetzt zieht sich Werder da raus. Nur auf diesen Startschuss warten hier noch alle. Der muss natürlich von der Mannschaft kommen.
Und Daniel Thun hat noch die Fantasie, dass das tatsächlich kommen kann. Jetzt bist du ja auch Thomas Schaaf-Biograf und gerade auch mit der Thomas Schaaf-Biografie und Thomas Schaaf auch auf Lesereise immer noch. Jetzt dürfen wir noch ein bisschen Werbung machen für dich. Sag kurz dein Buch, wo gibt's das, wann, wo kann man es holen?
In jedem gut sortierten Buchhandel gibt es das. Thomas Schaaf, die Biografie, letztes Jahr erschienen. Und du sagst es ja, wir sind tatsächlich weiterhin auf Lesereise seit September jetzt schon mit dem Buch unterwegs. Und das macht nach wie vor riesengroße Freude zu sehen, wie groß die Begeisterung der Menschen für Thomas Schaaf, wie toll die Rückmeldung rund um das Buch ist. Also das sind ganz fantastische Abende, auf die ich mich sehr freue, die natürlich auch einen sehr angenehmen Kontrast zum aktuellen Tagesgeschäft darstellen und vielleicht auch deshalb so gut funktionieren, weil es für viele Fans eine Art Flucht in die Vergangenheit ist, die gute alte Zeit. Und das macht riesengroßen Spaß. Wir sind heute in Osnabrück, nächste Woche in München, werden noch im Ruhrgebiet sein. Es ist in Berlin noch was in Planung. Also das wird uns noch etwas beschäftigen und aber natürlich ist auch die Tagesaktualität an diesen Abenden nicht wegzudiskutieren. Die Fragen an Thomas, mach du es doch nochmal, die lassen sich dann nicht unterdrücken.
Aber die Fantasie brauchst du nicht, um dir vorzustellen, dass er jetzt dann vielleicht die Lesereise nicht wird beenden können, weil er eben nochmal gefordert wird und dann doch dem Drängen der Leser nachgibt und nochmal bei Werder den Retter spielt.
Ich habe spaßeshalber schon gesagt, wenn der da das will, dann müssen wir wirklich mal über eine Ablöse reden. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also bei der jetzigen Trainersuche, die ja mit Daniel Thune beendet wurde, da war ich mir relativ sicher, wusste auch, nee, da möchte Clemens Fritz eine andere Lösung. Aber wir haben es vorhin gehabt, wenn Thune jetzt noch zweimal, dreimal verliert, dann würde ich da gar nichts ausschließen und auch nicht, dass im Weserstadion nicht irgendjemand sagt, ja, oder wir fragen den alten Helden nochmal, ob der die Jungs fit macht. 21 hat es nicht geklappt, da war es auch nur ein Spiel. Ja, ich bin sehr gespannt, ob das noch Thema wird. So gesehen, für die Lesereise wäre es schade, aber das Buch würde dann vielleicht nochmal ein Zusatzkapitel kriegen. Also kann man immer von zwei Seiten sehen dann.
Definitiv. Wir drücken auf jeden Fall Werder Bremen die Daumen ganz neutral, weil Werder ist einfach Tradition und Tradition gehört in die Bundesliga und eigentlich auch ein bisschen höher als die Bremer im Moment spielen. Daniel, ich danke dir, dass du heute da warst.
Sehr gerne. Danke auch.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.